Herzlich willkommen bei KI im echten Leben. Ich bin euer Host Lukas. Heute ist wieder Clara dabei, die uns wie immer mit ihrem kritischen Blick auf die Dinge erdet. Schön, dass du da bist, Clara.
Hi Lukas, freut mich. Wir haben heute eine ganze Menge auf dem Tisch, oder?
Ja, wirklich. Fangen wir gleich mit einer Studie an, die mich ehrlich gesagt nicht überrascht hat, aber trotzdem nachdenklich macht. Eine Befragung von Cloudflight unter deutschen C-Level-Führungskräften zeigt, 86% sind vom Potenzial von KI-Agenten überzeugt. Aber nur jedes neunte Unternehmen setzt die Technologie schon in einer fortgeschrittenen Phase ein.
Also reden alle drüber, aber kaum einer macht's wirklich.
Genau. Und interessant ist, woran es liegt. Man könnte denken, kein Geld. Aber nur 14% nennen Budget als Hürde. Die größten Bremsklötze sind Vertrauen und Risikoangst, 51%. Dann Compliance-Fragen mit 39% und unklare Verantwortlichkeiten mit 27%.
Das klingt nach einem klassischen Organisationsproblem, nicht nach einem Technologieproblem.
Absolut. Die Studie sagt auch, dass CEO und CTO oft sehr unterschiedlich einschätzen, wie viel Autonomie KI haben darf. Das ist schon fast ein Führungsproblem.
Ja, und das erlebe ich auch so aus Gesprächen mit Leuten in Unternehmen. Die IT will vorwärts, die Rechtsabteilung bremst und der Vorstand nickt zwar, aber niemand definiert wirklich, wer am Ende die Verantwortung trägt, wenn ein KI-Agent einen Fehler macht.
Genau das ist der Punkt. Die Studie nennt drei Erfolgskriterien: klar definierter Business Case, enge Abstimmung zwischen Compliance, IT und Fachbereichen und ein einheitliches Verständnis auf Vorstandsebene. Klingt simpel, ist es aber offensichtlich nicht.
Simpel klingt das schon. Aber in der Praxis, da lachen wir beide wahrscheinlich leise.
Ein bisschen, ja. Gut, bleiben wir kurz beim Thema Unternehmen und KI-Kompetenz. Da gibt es eine Umfrage von Skillsoft, die eine ziemlich drastische Lücke aufzeigt. 80% der deutschen Beschäftigten nutzen bereits KI-Tools im Job. Aber nur 21% fühlen sich wirklich kompetent dafür.
Moment, 80% nutzen es, aber nur ein Fünftel fühlt sich fit dafür?
Genau. Und jetzt kommt der wirklich spannende Teil. 73% der Führungskräfte glauben, ihre Belegschaft ist gut vorbereitet.
Das ist eine massive Wahrnehmungslücke. Die Chefs denken, alles läuft und die Mitarbeitenden kämpfen sich irgendwie durch.
Und das größte Hindernis für Weiterbildung ist laut der Umfrage nicht fehlendes Angebot. 62% sagen, keine Zeit.
Das glaube ich sofort. Du sollst gleichzeitig deinen normalen Job machen und dich noch in KI-Tools einarbeiten und niemand nimmt dir dafür Aufgaben weg.
Strukturen wie formale Kompetenzbewertungen oder Schulungen vor der Einführung neuer Tools fehlen in den meisten Unternehmen einfach. Das ist kein Einzelfall, das ist der Normalzustand.
Und dann wundern sich alle, warum die Produktivitätsgewinne ausbleiben.
Stichwort Tools. Da passt eine andere Meldung gut dazu. Heise berichtet über einen Workshop speziell für IT-Administratoren, die Microsoft 365 Copilot einführen wollen. Themen: Architektur, Lizenzierung, Datenschutz, Integration mit Exchange, SharePoint, Teams.
Also, endlich mal was für die Leute, die das Ding wirklich zum Laufen bringen müssen. Nicht für die, die es nur auf Folien präsentieren.
Genau diese Zielgruppe. Der Trainer ist ein Cloud-Architekt mit Microsoft-Schwerpunkt. Es gibt praxisnahe Übungen und der Workshop wird im Juli, September und November 2026 online angeboten.
Das klingt sinnvoll. Copilot ist ja inzwischen in vielen Unternehmen im Einsatz oder zumindest lizenziert. Aber der Unterschied zwischen haben und sinnvoll nutzen ist riesig.
Und sicher betreiben auch. Datenschutz ist da ein echtes Thema. Gerade wenn Copilot auf Unternehmensdaten zugreift.
Mhm. Ich kenne Firmen, die Copilot-Lizenzen gekauft haben und dann gemerkt haben, dass die Datenzugriffsrechte intern ein Chaos waren. Plötzlich hatte Copilot Zugriff auf Dinge, die eigentlich nur ein kleiner Personenkreis sehen sollte.
Das ist ein bekanntes Problem.
Bevor man KI-Tools einführt, muss die eigene Datenhygiene stimmen. Sonst macht die KI nur sichtbar, was vorher schon schief war.
Gut formuliert.
Kommen wir zu Apple. Auf der WWDC 26 hat Apple eine komplett überarbeitete, KI-gestützte Siri vorgestellt. Sie erscheint als eigenständige App und soll ChatGPT direkte Konkurrenz machen.
2 Jahre nach der Ankündigung. Das war ja schon fast ein Running Gag in der Tech-Welt.
Ja, Apple hat sich da wirklich Zeit gelassen. Aber der Haken für uns hier in Europa: EU-Nutzer auf iPhone und iPad können die neue Siri AI vorerst nicht nutzen.
Wegen des Digital Markets Act, oder?
Genau. Apple ist als Gatekeeper eingestuft und streitet mit der EU-Kommission darüber, ob es seinen Konkurrenten Zugang zu KI-Funktionen auf der Plattform gewähren muss. Solange das nicht geklärt ist, bleibt die neue Siri für uns gesperrt.
Das ist ironisch. Der Regulierungsrahmen, der eigentlich für mehr Wettbewerb sorgen soll, sorgt dafür, dass wir als Nutzer erstmal weniger bekommen.
Das ist eine berechtigte Kritik. Die Aktie war übrigens kurz auf Rekordhoch während der Keynote, hat dann aber mit Verlusten geschlossen. Analysten sind gespalten, was die Präsentation wirklich bedeutet.
Vielleicht, weil alle gemerkt haben, dass die neue Siri für einen großen Teil der Welt erstmal nicht verfügbar ist.
Möglich. Und das zeigt auch, wie sehr regulatorische Fragen inzwischen direkt auf Produktentscheidungen und Märkte wirken. Das ist nicht mehr nur Hintergrundlärm.
Apropos Regulierung, da haben wir ja noch den EU AI Act.
Genau. Der gilt seit August 2024. Aber viele Unternehmen haben ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht. Ab August 2026 greifen Transparenzpflichten für nahezu alle KI-Betreiber. Das ist nicht mehr weit weg.
Was bedeutet das konkret? Was müssen Unternehmen tun?
Es hängt von der Risikoklasse ab. Hochrisikosysteme, also zum Beispiel KI in Personalentscheidungen oder medizinischen Diagnosen, müssen dokumentiert werden. Es braucht Kompetenzpflichten, Transparenzanforderungen. Wer das ignoriert, riskiert empfindliche Bußgelder.
Und ich vermute, die meisten Mittelständler wissen noch nicht mal genau, welche ihrer KI-Anwendungen als Hochrisiko gilt.
Das ist das Problem. Governance-Strukturen fehlen in vielen Organisationen noch komplett. Es gibt zwar Experten, die das erklären. Ein IT-Podcast hat da gerade eine Folge mit Rechts- und Compliance-Fachleuten veröffentlicht. Aber das Wissen muss auch in die Unternehmen rein.
Das klingt nach viel Arbeit für viele Unternehmen in sehr kurzer Zeit.
Ja, und die Zeit läuft. Jetzt ein Thema, das etwas anders gelagert ist, aber auch mit KI zu tun hat. Der FAZ-Vorfall mit Mario Vogt.
Ah, das habe ich mitbekommen. Thüringens Ministerpräsident hat einen Gastbeitrag bei der FAZ veröffentlicht, der mit KI generiert war, ohne das zu kennzeichnen.
Genau. Die FAZ hat den Beitrag nachträglich gelöscht, nachdem das bekannt wurde. Für Vogt ist das ein echter Reputationsschaden.
Ich finde das aus mehreren Richtungen interessant. Erstens, wer schreibt Gastbeiträge von Politikern wirklich selbst? Da waren schon immer Mitarbeitende beteiligt. Aber KI ist offenbar eine andere Kategorie.
Der Unterschied ist wohl, dass es unter seinem Namen als Meinungsbeitrag erschienen ist. Ein Meinungsbeitrag impliziert, dass das die eigene Stimme ist. Wenn die von einer KI kommt und das nicht transparent gemacht wird, ist das ein Glaubwürdigkeitsproblem.
Und es wirft die Frage auf, was ist die Haltung der großen Medien dazu? Haben die klare Regeln für KI-generierte Inhalte?
Viele arbeiten noch daran. Der FAZ-Fall wird da sicher als Beispiel dienen, was passiert, wenn keine klaren Regeln da sind oder sie nicht eingehalten werden.
Es geht ja nicht darum, KI komplett zu verbieten, sondern darum, transparent zu sein. Wenn ein Text KI-Unterstützung hatte, soll man das sagen. So einfach.
Absolut. Kommen wir zu einem Thema, das mich persönlich beschäftigt. Eine Psychologin von der UC Irvine, Gloria Mark, forscht seit über 20 Jahren zum Einfluss digitaler Technologien auf unsere Aufmerksamkeit. Ihr Befund? 2003 lag die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne bei 2,5 Minuten. Heute sind es 47 Sekunden.
47 Sekunden, das ist erschreckend wenig.
Und sie warnt, dass KI-Chatbots diesen Trend weiter beschleunigen. Wir gewöhnen uns daran, dass uns die KI Dinge zusammenfasst, erklärt, vereinfacht und verlieren dabei die Fähigkeit, uns selbst länger auf etwas zu konzentrieren.
Ich merke das selbst, ehrlich gesagt. Wenn ich weiß, dass ich eine Zusammenfassung bekommen kann, lese ich den Originaltext manchmal gar nicht mehr.
Das ist genau der Mechanismus. Mark hat das in sogenannten lebenden Laboren untersucht, mit Sensoren und Trackern bei erwachsenen Freiwilligen. Das ist keine Spekulation, das sind Beobachtungsdaten.
Was schlägt sie vor? Einfach weniger KI nutzen?
Sie sagt, wir müssen bewusster mit diesen Tools umgehen. Nicht aufhören, aber aktiv gegensteuern. Tiefes Lesen, konzentriertes Arbeiten ohne ständige Tool-Unterbrechungen, das muss man trainieren, wie einen Muskel.
Das klingt richtig, aber auch schwierig in einem Arbeitsalltag, wo man ständig erreichbar sein soll und gleichzeitig KI-Tools nutzen soll.
Genau der Widerspruch. Noch kurz zu zwei eher technischen Themen. Einmal Apache Burr, ein Python-Framework für KI-Agenten. Für Entwickler interessant, weil es als robustere Alternative zu LangChain oder AutoGen gilt.
Was macht es besser?
Automatische Zustandspersistenz, Echtzeit-Debugging, parallele Ausführung und man kann menschliche Eingriffe in Workflows einbauen. Kein YAML, kein domänenspezifisches Zeug, reines Python. Entwickler loben es als einsteigerfreundlicher.
Das klingt nach einem Tool, das Entwickler wirklich nutzen werden, nicht nur ausprobieren.
Das war auch mein Eindruck. Und dann noch eine kuriose Hardware-Meldung. Team Group hat eine externe SSD vorgestellt, die sich per Fernzugriff selbst zerstören kann. Eingebautes 4G-Modem, Hardwarelöschung, läuft sogar ohne Stromversorgung weiter.
Eine SSD mit Selbstzerstörungsmechanismus. Klingt nach einem Spionagefilm.
Richtet sich auch an Militär, Behörden und Sicherheitsunternehmen. Für den normalen Alltag wohl eher nichts.
Ich glaube, meine Daten sind nicht so geheim.
Gut zu wissen. Dann noch schnell das Medizinregistergesetz. Da gibt es eine Anhörung im Bundestag. Das Gesetz soll Gesundheitsdaten für Forschung nutzbar machen, aber Experten kritisieren erhebliche Mängel. Datenschützer warnen vor einer Speicherfrist von 100 Jahren und Reidentifizierungsrisiken. Und das geplante Zentrum für Medizinregister soll mit nur 4 Stellen auskommen, für Aufgaben, die deutlich mehr erfordern würden.
4 Stellen für ein nationales Medizinregister. Das klingt nach einer Unterfinanzierung, die später teuer wird.
Ja, und das Thema ist relevant für KI in der Medizin, weil gute KI-Anwendungen im Gesundheitswesen auf gute, gut verwaltete Daten angewiesen sind. Wenn die Grundlage wackelt, wackelt alles darüber.
Datenqualität ist in der Medizin keine Nebensache. Das kann Leben betreffen.
Absolut. So, dann fassen wir mal zusammen. Was nehme ich heute mit? Erstens, KI-Agenten in deutschen Unternehmen stecken in einer Umsetzungsfalle. Nicht wegen Geld, sondern wegen Vertrauen, Compliance und unklarer Verantwortung. Zweitens, die Kompetenzkluft zwischen dem, was Mitarbeitende wirklich können, und dem, was Führungskräfte glauben, ist alarmierend groß. Drittens, der EU AI Act wird konkret. Wer jetzt noch keine Governance-Strukturen hat, hat ein Problem. Viertens, die neue Siri zeigt, wie Regulierung und Produktstrategie direkt kollidieren können. Und fünftens, wir sollten alle ein bisschen öfter tief atmen und länger als 47 Sekunden auf eine Sache schauen.
Den letzten Punkt unterschreibe ich sofort. Danke, Lukas. Das war wieder ein gutes Gespräch. Ich fand besonders die Kompetenzkluftstudie interessant. Die zeigt eigentlich, was fehlt, damit KI wirklich im Alltag ankommt. Nicht mehr Tools, sondern mehr Zeit und echte Unterstützung für die Menschen, die sie nutzen sollen.
Sehr gut gesagt. Das war KI im echten Leben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.